Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In Halle 2 am Stand H319. Ich bin diesmal mit etwas aus dem 21. Jahrhundert unterwegs. Und zwar die Viecher sind schuld. Na ja, klar, wer sonst? Und zwar ist das Buch aus einer Laune heraus entstanden. Und ich möchte als erstes auch wirklich die Auftaktgeschichte vortragen, wie es überhaupt zu dem Buch gekommen ist. Peterle oder ein Herz vom Esel im Galopp erobert. Das Leben geht hin und wieder Wege, die man oft erst auf den zweiten Blick versteht. So verweben sich plötzlich auf wundersame Weise Schicksale von Menschen und Tieren, wie jene des Eselchens Peterle mit dem Inhaber eines Bus- und Reiseunternehmens aus Tirol. Einem Flecken Erde, der mit wundervollster Natur gesegnet ist und wo sich in vielen kleinen Gemeinden die Leute noch kennen und gegenseitig helfen. So auch in der rund 1700 Seelengemeinde Oberhofen im Oberinntal. Hier führt nicht nur der weltbekannte Jakobsweg hindurch, nein, hier gibt es auch den längsten Radweg Tirols, unzählige Wanderwege zu gut bewirtschafteten Almen und grandiosen Bergen, wie dem Rietzer Grieskogel mit seinen 2884 Metern Höhe. Reizvolle Häuser entlang des Inn prägen das Ortsbild. Ein Platz auf dieser Welt, wo der Urlaubsgast meint, dass ausschließlich Glück und Freude zu Hause sein dürften. Doch hinter den Kulissen spinnen die Parzen ihre Fäden. So lebt hier auch eine Familie mit einer 3-jährigen Tochter und alle freuen sich, als sich endlich ein Geschwisterchen für die Kleine ankündigt. Doch nach strahlendem Sonnenschein ziehen oft finstere Wolken auf und so nimmt eine Katastrophe ihren Lauf, mit der niemand gerechnet hat. Die junge Mutter stirbt nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Der völlig geschockte Vater bleibt mit seinem Töchterchen und dem Neugeborenen allein zurück und steht vor einem seelischen Abgrund, in den alle drei zu stürzen drohen. Die ganze Dorfgemeinde versucht zu helfen, so gut es geht, und schmiedet einen Plan, die Verzweifelten auch finanziell zu unterstützen. Es wird also auf dem Bauernmarkt eine amerikanische Versteigerung organisiert, von der auch die Nachbargemeinden erfahren. Im wenigen Minuten entfernten Telfs erreicht die Nachricht den Busunternehmer. Er, der am eigenen Leibe erfahren hat, wie es sich anfühlt, die geliebte Frau auf tragische Weise zu verlieren, zögert keinen Augenblick, an der Versteigerung teilzunehmen und sei es nur, um den Preis in die Höhe zu treiben. Nach leidenschaftlichem Poker um 30 Kilo Käse wird schließlich auch ein junger Eselhengst angeboten. Der Unternehmer steigert fleißig mit. Und wieder schlägt das Schicksal einen merkwürdigen Haken. Denn er ist am Ende der Höchstbietende und somit mit einem Mal Besitzer des 4-jährigen Eselchens namens Peterle aus dem Bregenzer Wald. Nun ist der stolze Gewinner der Auktion aber weder Stallungseigner noch Landwirt. Auf die Schnelle bittet er den bärtigen Almwirt um Hilfe, der Peterle fürs Erste auf seine Wiesen mitnimmt, weil es dort bereits eine Eselsfamilie gibt. Jetzt gilt es aber, einen dauerhaften Platz zu finden, denn Esel leben im Rudel und es wäre blanke Tierquälerei gewesen, den kleinen Hengst allein zu halten. Zudem hatte Peterle mit seinen großen, sanften Knopfaugen die tiefe Zuneigung seines neuen Besitzers praktisch im Galopp erobert. So ist es kein Wunder, dass der seinen putzigen Esel besucht, wann immer sich die kleinste Gelegenheit bietet, ihm Möhren zum Knabbern mitbringt und ihn mit liebevollen Streicheleinheiten verwöhnt. Dann betrachtet er oft selbstvergessen das graubraune Fell mit dem dunklen Aalstrich, krault Peterle zwischen den langen Ohren, streicht ihm über die kurze dunkle Stehmähne und amüsiert sich über die lustige große Quaste am Schwanz. Hin und wieder lädt Peterle seine Weidefreundin, eine weiße Eselin, zum Karottenmenü ein. Er ahnt nicht, dass er nicht hierbleiben kann und dass sich darüber sein Herrchen große Sorgen macht. Dann findet der clevere Unternehmer eine geradezu geniale Lösung. Statt seinen süßen Schützling in eine ungewisse Zukunft oder gar zum Schlachter zu schicken, wie es andere möglicherweise in der gleichen Situation getan hätten, nimmt er kurzerhand mit Gut Eiderbichl in Salzburg Kontakt auf. Wie die Altvorderen, die alles, was ihnen wichtig war, auf die Kraftknoten der Erde errichteten, steht auch dieses Refugium zur Rettung in Not geratener Tiere an solch einem Platz. Wie auf der Homepage des Gutes zu lesen ist, stammt der Name aus dem Keltischen und bedeutet so viel wie Feuerhügel. Und wie bei den Uralten wurde hier alles aus natürlichem Material konstruiert und passt sich nicht nur optisch in die wundervolle Landschaft ein. Ein Ort, an welchem umsorgt und gebogen vereinsamte oder geschundene Tiere Kraft und neuen Lebensmut finden. Das jahrhundertealte Wissen um die Kraft der Natur, gepaart mit Liebe und Zuwendung, ist genau das Richtige für Eiderbichls Pfleglinge und zeigt sich deutlich an den unglaublichen Erfolgen des Gutes. Peterchen wird also bis ans Ende seiner Tage im Reich der glücklichen Tiere in einer Herde leben, was durchaus noch volle 35 Jahre sein können. Sein Herrchen übernimmt die Patenschaft. Auch wenn er sicher ist, dass die Jahre des Eselsdaseins über seine eigenen Lebenserwartungen hinausgehen, hoffe ich, der die Geschichte genauso zu Ohren gekommen ist, inständig, dass beide noch viele, viele Jahre bei bester Gesundheit, zwar räumlich getrennt, doch gemeinsam erleben können. Wer so viel Gutes tut, soll auch mit Gutem belohnt werden. Es ist sogar ein Bild von dem stolzen Eselsbesitzer, das einzige Vorbild in dem Buch, mit angegeben. Aber ich möchte euch, liebe Bücherfreunde, natürlich auch die titelgebende Geschichte nicht vorenthalten. Die Viecher sind schuld. Liebe Männer, haltet euch die Ohren zu. Es geht ein bisschen gegen euch. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Überall ist friedliche Stille. Kurz ein Tag zum Wohlfühlen. Wäre da nicht die komische Jacke mit den überlangen Ärmeln, in der ich stecke? Sie fragen, warum? Alles wegen der blöden Viecher. Es begann damit, dass ich meine Frau einen blauen Nerz wünschte. Schon das Begehren allein verwunderte mich. Aber dass er auch noch blau sein sollte. Um sie zu überraschen, holte ich die Handwerker, als sie mit ihrer Freundin eine Woche im Urlaub war. Ich ließ einen riesigen Käfig bauen und mit allem ausstatten, was so ein Tierchen zum Wohlbehagen braucht. Es gab Baumstämme zum Herumturnen, Bademöglichkeiten und verschiedene Verstecke, je nach Laune des Nerzes. Schon das kostete mich ein kleines Vermögen. Dann ging ich auf die Jagd nach einem blauen Nerz. Nein, nicht, was Sie denken. Ich recherchierte im Internet nach Züchtern, fand unzählige gruselige Berichte über Massenhaltung und grausame Tötungsmethoden bei der Pelztiergewinnung und freute mich, wie gut es der Kleine bei uns haben würde. Na gut, ich gebe ja zu, dass mich die plötzliche Tierliebe meiner Frau etwas wunderte. Schließlich fand ich doch noch einen Züchter für blaue Nerze. Auf meine Bitte nach einem möglichst kornblumenblauen Tier, weil das die Lieblingsfarbe meiner Frau ist, fragte er mich, ob ich zu tief in die bewusste Flasche geschaut hätte. Ich konnte seinem Wortspiel nicht ganz folgen und muss wohl ziemlich dämlich aus der Wäsche geschaut haben. Nach einer heißen Diskussion, die ich auch nur zur Hälfte begriff, führte er mich völlig entnervt zu seinen Käfigen, um mir den Farbschlag der Felle an den lebenden Objekten zu demonstrieren. Womöglich ist ja mein Farbempfinden etwas gestört. Ich konnte jedenfalls keine Spur von Blau entdecken. Der gute Mann hätte mich wohl auch lieber erwürgt, als mir eines seiner Tiere zu verkaufen. Er rückte es jedenfalls erst heraus, als ich ihm die Bilder des neu gebauten Nerzdomizils zeigte. Einen ähnlich mörderischen Blick, wie ihn mir der Züchter zugeworfen hatte, bekam ich an jenem Tag, als meine Frau aus dem Urlaub zurückkam. Dabei hatte ich mir solche Mühe gegeben, den Nerz auf ihr Lieblingsblau umzufärben. Ganze Tüten Lebensmittelfarbe schüttete ich in das Badewasser des Tierchens. Es hat nichts genutzt. Schon der erste Regen spülte den Pelz wieder auf diesen eigenartigen Grauton, den ich mich weigerte, als blau zu bezeichnen. Meine Frau stand einfach nur da, starrte den Nerz und anschließend mich an. Wären ihre Blicke Messer gewesen, dann hätte ich wohl in einer Blutlache gelegen. 3 Tage später holte der ehemalige Besitzer das Tier wieder ab. Das breite, gönnerhafte Grinsen für einen kleinen Idioten sehe ich noch heute vor mir. Dass ich vermutlich einen Denkfehler gemacht hatte, merkte ich am neuen Mantel meiner Frau. Der nämlich sah genauso aus wie das Fell meines kurzzeitigen Pfleglings. »Das ist ein gerupfter blauer Nerz«, sagte sie mit Nachdruck und ließ mich einfach stehen. »Hä, wie jetzt?« Bisher hatte ich nur von gerupften Gänsen gehört und zitterte davor, dass sie sich auch noch mit fremden Federn schmücken wollte. Nachdem den süßen Nerzen das Fell über die Ohren gezogen worden war, nur damit sie einen neuen Mantel tragen konnte. Nach dem Preis hatte ich vorsichtshalber gar nicht gefragt. Monate später, meine Frau hatte sich inzwischen wieder beruhigt, bestürmte sie mich mit dem Wunsch, einen Jaguar haben zu wollen. Diesmal versuchte ich, alles richtig zu machen. Sie nahm mich sogar auf eine Probefahrt mit. Ich hockte auf dem bequemen Ledersitz wie ein Verdammter im Fegefeuer und versuchte mit den Augen die kleine Figur auf der Motorhaube zu fixieren, damit sich der Brechreiz in Grenzen hielt. Ich hätte nicht einmal sagen können, ob das am Fahrstil meiner Frau lag oder eher daran, dass sie mich permanent zutextete, wovon mir der Schädel schwirrte. Schon als sie den Motor anließ, hörte ich, wie sie verzückt flüsterte: »Hörst du, wie er schnurrt?« Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke jauchte sie: »Jetzt lässt er all seine Muskeln spielen. Ist das nicht wundervoll?« »Hm«, machte ich. Beim Aussteigen ließ sie ihre Finger über das silberfarbene Figürchen gleiten. »Genau so einen will ich haben.« Ich atmete auf. Die ganze Zeit hatte ich befürchtet, sie würde das lebende Tier haben wollen. Zwar bin ich keine geistige Leuchte, aber dass es das Auto auch als Raubkatze gibt, das weiß sogar ich. 3 Tage später überreichte ich ihr freudestrahlend das schön verpackte Geschenk. Es war nicht ganz leicht und auch nicht ganz preiswert gewesen, die Kühlerfigur aufzutreiben. Meine Gattin zog die Schleife auf, hob den Deckel der Schachtel an. Dann ging in ihrem Gesicht die Sonne auf. »Oh, Schatz, du bist so süß!« »Ha, wusste ich doch, dass ich diesmal richtig lag!« Da fragte sie auch schon aus dem Fenster spähend: »Und wo steckt der Rest?« Mir entgleisten die Gesichtszüge. »Wie jetzt? Was? Welcher Rest?« »Na, der große Schwarze, um den es eigentlich geht.« »Ach, den willst du auch?« entfuhr es mir verdattert. »Ja, natürlich. Was soll ich mit diesem Ding hier?« Völlig zerknirscht begann ich, meine Frau zu befragen. »Du willst also tatsächlich den, der schnurrt und seine Muskeln spielen lässt?« »Selbstverständlich. Und denk daran, er soll schwarz sein. Ich erwarte ihn in ein paar Tagen in meiner Garage.« »Bist du ganz sicher, dass du genau den haben möchtest? Kann es nicht auch ein anderer Farbschlag sein?« »Schwarz, schwarz, schwarz.« Meine Frau drehte mich an den Schultern herum und schob mich aus dem Zimmer. Ich raufte mir die Haare. Wie und wo sollte ich so schnell fündig werden? Ausgerechnet die schwarze Variante war extrem selten. Zumindest fand ich es erst einmal gut, dass sie ihre Garage zur Verfügung stellte. Der Nerzkäfig wäre für den Jaguar bestimmt nicht ausbruchsicher gewesen. Nach mehreren schlaflosen Nächten und mit dem Wissen, dass die Frist langsam ablief, die mir meine Gattin gewährt hatte, flog ich schließlich nach Südamerika, um selber nach dem Objekt ihrer Begierde zu suchen. Es war grauenvoll. Der ganze Urwald schien ausschließlich von winzigen Blutsaugern bevölkert zu sein. Schon am ersten Tag zerstachen mich die Moskitos, dass ich kaum noch aus den Augen gucken konnte. Ein paar Eingeborene trugen mich schließlich halbtot auf einer Art Bahre zu ihrem Dorfältesten, dem ich meine Not schilderte. Natürlich auch die Sache mit dem Nerz. Der Alte schien sich plötzlich verschluckt zu haben. Jedenfalls traten ihm Tränen in die Augen, er japste nach Luft, presste eine Hand auf den Mund, dann rannte er aus der Hütte. Augenblicke später drang wieherndes Lachen aus unzähligen Männerkehlen an mein Ohr. Keine Ahnung, was man dort zu Lande an einem Erstickungsanfall so witzig findet. Als sich der Älteste wieder erholt hatte, versprach er, mir zu helfen. Ich sollte inzwischen heimfliegen und auf die Ankunft des Jaguars warten. 2 Tage nach meiner Rückkehr traf er tatsächlich bei mir zu Hause ein. Der Spediteur, der ihn brachte, war ziemlich hässlich. Er hatte eine rote Knollennase, orangefarbene Haare, einen geradezu riesigen Mund und schien frisch eine Schlägerei hinter sich zu haben. Zumindest war die Haut um beide Augen auffallend veilchenblau. Sein Beifahrer kam mir auch irgendwie komisch vor. Er schien dem Aussehen nach der Bruder des anderen zu sein. Einziger Unterschied waren die riesigen Schuhe, mit denen er sicher nicht selber Auto fahren konnte. Arme Kerle. Sie brachten den Transportkäfig mit einem Gabelstapler in die Garage. Ich quittierte die Lieferung, erhielt eine schriftliche Pflegeanleitung und schon waren sie vom Hof. Spätabends kam meine Frau vom Stadtbummel zurück. »Hier stinkt es«, sagte sie kurz und schaute mich prüfend an. Ich roch an meinem Pullover. »Kann schon sein. Ich habe mich vorhin in der Garage mit deinem Jaguar beschäftigt.« Sie bekam große Augen. »Du hast ihn schon da? Wie liegt er im Verbrauch?« Ich zückte meinen Zettel. 40 Kilo die Woche und mehrere Liter Wasser am Tag.« Meiner Frau entgleisten die Gesichtszüge. Sie rannte in die Garage. Ein paar Minuten später kam sie wieder und verpasste mir ein Pfeilchen, mit dem ich glatt als dritter Bruder der Spediteure durchgegangen wäre, die, wie sie mir giftig erklärte, die beiden Clowns eines Wanderzirkus waren. Naja, jetzt, wo sie es sagte. 4 Tage später, der Zirkus hatte seine Raubkatze wieder abgeholt und mir eine 5-stellige Rechnung dagelassen, fuhr meine Frau mit ihrem neuen Auto vor. Mir graute jetzt schon vor ihrem Geburtstag und sämtlichen Wünschen, die sie dafür äußern würde. Es dauerte auch nicht lange, da brachte sie mir diesen Tag ins Gedächtnis. »Möchtest du etwas Bestimmtes?«, fragte ich vorsichtig. Sie legte einen Katalog mit Bekleidung und Accessoires auf den Tisch. »Schenk mir einfach sowas hier.« Entsetzt starrte ich sie an. »Du willst ein Krokodil?« Zuerst atmete meine Frau tief durch, dann lächelte sie milde. »Ich gehe jetzt meinen Pfau füttern und morgen reden wir weiter.« »Soll ich dich zum Tierpark fahren?«, fragte ich mit großen Augen. Sie lachte hell auf. »Schatz, du bist so herrlich naiv.« Mit einem koketten Hüftschwung, eine zarte Duftfahne ihres sündhaft teuren Parfüms hinterlassen, schwebte sie aus der Tür. Wenigstens wollte sie das Federvieh nur füttern und nicht rupfen. Mich zerfraß trotzdem die Neugier. Nach den Viechereien, die voll in die Hose gegangen waren, interessierte es mich brennend, wo sie den Vogel untergebracht hatte. Also folgte ich kurzerhand ihrem Wagen mit dem Motorrad. Vor einer riesigen Villa hielt sie an, schaute sich kurz um, ehe sie gezielt die Treppe hinaufschritt. Leider konnte ich nicht sehen, wer die Tür öffnete. Obwohl es bereits dämmerte, kam mir die Stille hier etwas verdächtig vor. Pfauen sind ja dafür bekannt, einen weithin hörbaren Ruf auszustoßen. Das wollte ich nun genauer wissen. Auf Zehenspitzen schlich ich um das Haus. Irgendwo im ersten Stock brannte ein flackerndes Licht. Vielleicht wurden dort nachts die Tiere untergebracht, damit sie der Fuchs nicht holte. Flugs kletterte ich auf einen Baum, um einen Blick durch das Fenster zu werfen. Was ich vor die Augen kam, schockierte mich zutiefst. Meine Frau vergnügte sich nackt in eindeutiger Pose mit einem Mann. Irgendwie hatte das schon was mit Vögeln zu tun, nur nicht mit solchen, die Flügel haben. Verblüfft schaute ich dem äußerst kreativen Treiben der beiden zu, wobei ich völlig die Zeit vergaß. Dann traf mich das erste Mal im Leben der Schock einer Erkenntnis. Meine Frau hatte die Kamasutra-Stellung, den Pfau füttern, gemeint. Wild entschlossen, dem Spuk ein jähes Ende zu machen, sprang ich mit einem irren Schrei vom Baum, dessen Höhe ich im Wahn völlig unterschätzt hatte. Mein Kampfgebrüll ging nahtlos in Schmerzgewimmer über. Aufgeschreckte Nachbarn holten einen Krankenwagen. Seitdem bin ich hier, stecke in dieser seltsamen Jacke und sehe Viecher am liebsten gebraten auf meinem Teller. Der Jaguar. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie ich schon angekündigt habe, im Kettenhalm bin ich dann in Halle 2, Stand H wie Heinrich 319 zu finden und ziehe auch dort gerne mit Sprüchen vom Leder. Ich hoffe, Sie auch alle dort dann wieder zu finden. Dort bin ich auch mit meinen anderen Büchern. Viel Spaß noch auf der Messe und recht herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.